Ahora luchamos por una mejor sanidad, seguridad y educación.
Nosotros somos los gatos.
Auch nach Auflösung der Demonstration gehen die Krawalle weiter.
Se viven días decisivos en el caso Bombas.
Frequenz.
Frequenz. Frequenz. Frequenz A.
Welcome back to Frequenz A.
Während ihr draußen in der Sonne sitzt und unseren Podcast hört, haben wir euch diese zweite Sendung gebastelt.
Danke an die anderen anarchistischen Radios, die uns so nett begrüßt haben, und danke an alle, die uns schon gehört haben.
Wie immer würden wir uns sehr über Feedback freuen und versprechen LeserInnenpost, die wir nicht zu blöd finden, auch vorzulesen.
Alle Kontaktdaten findet ihr auf unserem Blog
frequenza.noblogs.org.
Heute und hier erwartet euch ein Text über Aufstände und die WM in Brasilien, ein Interview mit Gefährtinnen von der anarchistischen Straßenzeitung Lucioles in Paris und in der Gefangenenrubrik Neues aus den griechischen Knästen.
Nun aber erstmal zu den News.
Die Gründung einer Gefangenengewerkschaft durfte im Bürgerfunk bei Radio Köln nicht thematisiert werden. Die Sendung wurde kurzerhand aus dem Programm genommen und kann nun nur noch im Podcast des autonomen Knastprojekts gehört werden. Um die Zensur zu begründen, wird von Seiten des Radios auf zwei gespielte Lieder verwiesen.
Der Vorstand hat bezüglich der zwei nachfolgend aufgeführten Sendungen begründete Zweifel, ob die eingereichten Beiträge mit dem geltenden Recht vereinbar sind. Begründete Zweifel melden wir bezüglich der Lieder Patrioten von Johnny Mauser und Captain Gibbs und Kein Punkt für Deutschland von The Flexfits featuring The Vorrunden aus Allstars an. Insbesondere die Liedzeile Wo ist Sammy? Was ist bloß aus dir geworden? Das Land, das du liebst, schieb ab und mordet, hat diese ausgelöst.
Beim Sender scheint die Schere im Kopf so groß zu sein, der nationale Taumel so allgegenwärtig, dass die zutreffenden Zeilen schon zu viel des Guten sind. Hört die Sendung. Links zum Podcast, der Gefangenengewerkschaft und zu den zensierten Liedern findet ihr auf unserem Blog.
Patrioten sind und bleiben blind und dumm. Bitte folgt euer Führer und bringt euch um.
Und schon wieder ein Fall von Zensur. Der SPIF-Server, auf dem viele Gegeninformationsprojekte zu Hause sind, wurde Anfang Juli angegriffen. Der Rektor der Universität in Athen, in der der Server steht, ordnete an, dass der SPIF-Server abgeschaltet und außer Betrieb genommen wird. Als Begründung wurde die Beschwerde des Besitzers des Callcenter-Unternehmens Online Sales herangezogen, der sich von einem Blogpost der Callcenter-ArbeiterInnen bei SPIF beleidigt sah. In diesem heißt es:
Am 6. Juni 2014 feuerte der Chef auch die Kollegin E.T., weil sie sich weigerte, weiterhin ohne Bezahlung und auch noch Überstunden zu arbeiten, bis sie das Verkaufsziel der Firma erreicht hat. Diese Forderung ist, wie wir schon zuvor oft erwähnt haben, eine alltägliche Praxis in diesem Callcenter. Im Fall der Kollegin E.T. hat der Chef allerdings alle Grenzen überschritten und griff sie verbal sowie körperlich an, nachdem sie aufgefordert wurde, ein Dokument zu unterschreiben, das beinhaltete, dass sie keine finanziellen oder anderen Ansprüche gegen die Firma geltend machen wird und sie ihre legitimen Vorbehalte dagegen zum Ausdruck brachte.
Einen Tag nach der Abschaltung ging der Server schon wieder online, nachdem Mitglieder der Administrationsgruppe Cybrigate sowie VertreterInnen der CallcenterarbeiterInnen in der Universität auftauchten. Ihre Anwesenheit reichte aus, um den Server wieder zum Laufen zu bringen. Der Versuch, Hunderte von Kollektiven, die die SPIF-Infrastruktur benutzen, zum Schweigen zu bringen, konnte abgewendet werden. Sicherlich bedeutet das nicht, dass es in Zukunft nicht wieder zu ähnlichen Vorfällen kommen wird. SPIF ist nicht das Eigentum einer Administrationsgruppe, sondern vielmehr ist es eine Infrastruktur, die von einem großen Teil der Bewegung genutzt wird. Deshalb betrifft der Kampf um die Verteidigung des SPIF-Servers uns alle.
Die Glühwürmchen, wir sehen sie, weil sie in der Nacht fliegen. Die Rebellen bringen Licht in die Augen der Normalität, weil die Gesellschaft grau wie die Befriedung ist. Das Problem sind nicht die Glühwürmchen, sondern die Nacht.
In letzter Zeit hören wir immer wieder von neuen anarchistischen Straßenzeitungen. Wir haben uns mit den GefährtInnen von Lucioles getroffen, die ihre Erfahrungen aus über einem Jahr Zeitungsprojekt mit uns teilen.
Schön, dass ihr da seid. Unsere erste Frage wäre, ob ihr vielleicht das Projekt vorstellen könnt, eurer Zeitung. Also was genau ist es, worum geht es?
Es ist Luciole, eine Zeitung, der wir in die Straße verteilen seit mehreren Jahren, aber es gab eine Pause zwischen die 7 erste Nummer und der letzte Jahre. Und ja, es ist kurz und für die Straße geschrieben und kostenlos. Und ja, wir verteilen seit einem Jahr, ist es jeden Monat nur ein Blatt, und wir verteilen mehrere tausend jeden Monat.
Und für wen macht ihr die Zeitung?
Es ist für die Leute, alle Leute in der Straße. Es heißt Luciole aus Zeitung aus Paris und sein Region, aber wir verteilen es fast immer an der U-Bahn-Station Belleville. Also das ist für Paris geschrieben.
Bekommt ihr auch Rückmeldungen von den Leuten? Habt ihr das Gefühl, es wird viel gelesen?
Natürlich, es gibt Leute, die das nicht lesen, aber auch viele Leute kommen und sagen, ja, ich habe die letzte gelesen und es ist gut oder es ist nicht gut. Und seit ein Jahr, dass wir es oft machen, sehen wir, dass mehrere Leute immer mehr kennen und kommen und sagen, ah ja, noch Luciole, ich habe das schon gelesen.
Klingt gut. Und welche Themen habt ihr in der Zeitung?
Viele Themen, ja, anarchistische Themen über die letzten Monate. Viele über Polizei, aber Knast, Justiz und Atomkraft und Sexismus und Religion und U-Bahn und die Wahlen und
Abschiebung.
Mhm. Ja, viele Themen, verschiedene Themen.
Vielleicht könnt ihr uns etwas darüber erzählen, warum ihr dieses Projekt begonnen habt.
So yes, it's kind of a long story.
Man kann sagen, es ist eine lange Geschichte, die im Jahr 2010 begann. Wir waren einige AnarchistInnen, die im Pariser Stadtteil Belleville lebten und ihren Alltag verbrachten. Wir gerieten da rein in eine Art Aufruhr der chinesischen Community, denn Belleville ist das Viertel mit der größten chinesischen Community in Paris und Frankreich. Und es gab diese Demo, die die Regierung nach mehr Sicherheit fragte, mehr Polizei und all das, denn es gab viele Aggressionen gegen asiatische Menschen, weil angenommen wurde, dass sie viel Geld bei sich tragen und sie so oft ausgeraubt wurden. Es gab also diese Demo, aus der sich Konfrontationen mit den Cops entwickelte, eine sehr brutale Konfrontation, sogar nach französischem Standard. Wie zum Beispiel neben diesen Auseinandersetzungen brennende Autos und ähnliche Dinge. Und dann in einem Moment dieser Auseinandersetzung schoss die Polizei eine große Menge Gas und verschwand. Tatsächlich war dies eine Strategie. Danach begannen die chinesischen Aufständischen damit, junge schwarze und arabische Menschen zu schlagen, diese beschuldigten RäuberInnen und UnruhestifterInnen zu sein. Das Ganze fand auf einer rein rassistischen Basis statt, weil sie schwarz waren, weil sie arabisch waren, weil sie nicht gut gekleidet waren. In diesem Moment waren wir da und wussten nicht, was tun. Es war irgendwie schockierend und wir wollten mehr tun, als nur schockiert zu sein. Und so starteten wir eine Art Kampagne. Ich mag das Wort nicht. Über dieses, über Rassismus, über Legalität und Illegalität, Gefängnisse und ähnliche Dinge. Und was das wirkliche Problem ist. Sind es die Cops? Sind es die RäuberInnen? Und andere Fragen wie diese. Also begannen wir Poster mit anarchistischen Inhalten zu plakatieren. Dinge, wie dass es uns egal ist, ob jemand schwarz oder arabisch oder chinesisch ist, denn was wir wollen, ist die Zerstörung der Knastgesellschaft. Poster, Flugblätter, Magazine und so. Wir hatten sehr gute Diskussionen mit den Menschen in Belleville, sehr interessant. Und es war sehr enthusiastisch für uns. Es war das erste Mal seit Jahren, dass wir so etwas wie Enthusiasmus spürten. Du musst wissen, dieser Stadtteil ist wie ein Dorf in der Großstadt. Also machten wir eine Zusammenstellung all dieser Poster und Flugblätter und verteilten es in hoher Auflage. Es gab viele Diskussionen mit uns und bei den Menschen untereinander, an ihrem Arbeitsplatz und so weiter. Mit diesem Enthusiasmus starteten wir Luciole, um anarchistische Positionen auf einer alltäglichen Basis in der Nachbarinnenschaft zu verbreiten, dabei aber vor der ganzen Welt zu berichten. Weil wir damit nicht das Viertel verteidigen wollten, weil dieses auch nichts anderes ist als ein kleines Modell dieser beschissenen Welt. Also wollen wir weder dieses noch etwas anderes verteidigen. So sind wir gestartet und die Dinge liefen gut und wir machten weiter.
So we started like this and since it was going really well, we continued.
Und glaubst du, dass es einen Unterschied macht, ob es Lucioles gibt oder nicht? Ändert es irgendwas?
Actually, yes. In a way.
Tatsächlich, because, ja. Auf eine Art ändert es etwas. Denn als wir zum ersten Mal Lucioles in Belleville verteilten, waren die Leute so AnarchistInnen, so als wäre es etwas Komisches. Etwas sehr Komisches. Oder sie machten Witze. Oh, ich war auch AnarchistIn, als ich 20 Jahre alt war. Und so weiter. Aber mit den Jahren ging das vorbei. Heute wissen die Leute, wer wir sind. Sie wissen, wie es ist. Und sie kommen aus ihren Häusern auf die Straße runter, um die neue Ausgabe zu holen und Informationen zu bekommen, die sie nie in den Zeitungen bekommen würden. Informationen über Angriffe, Angriffe auf Cops, auf Gefängnisbaufirmen, Architektinnen und so weiter. Denn in Frankreich gibt es die Strategie in der Presse, niemals über direkte Aktionen zu berichten. Wenn du also eine Zeitung wie diese hast, bekommst du Informationen, die du nirgendwo anders findest. Also ja, die Leute kommen, um die neue Ausgabe zu holen. Also ja, ich würde sagen, es ändert etwas an den anarchistischen Perspektiven im Stadtteil. Und jetzt kennen uns die Leute und wir wissen, dass wenn es jetzt zu einem Aufstand kommen würde, werden wir uns nur anschauen und wir wissen, wer wir sind, was wir denken und was wir zusammen machen können. Zum Beispiel.
What we think and what we can do together. For example.
Was waren die letzten Themen, über die ihr geschrieben habt?
Well, there are some topics that we that are.
Es gibt einige feste Themen, die irgendwie klassisch sind. Die Polizei, die Knäste. Hauptsächlich die Polizei. Denn es gab in diesem Jahr eine große Initiative, um am 1. März eine Demo gegen die Polizei zu machen, mit einer radikalen Perspektive und keiner Möglichkeit für einen reformistischen Diskurs. Es war recht schwierig, denn die Idee kam wohl von der Tatsache, dass es seit dem letzten Sommer sehr schwer für uns war, Lucioles auf der Straße zu verteilen, weil wir viele Verhaftungen hatten und jedes Mal kontrolliert wurden, wenn wir unser Haus verließen. Es war Schikane. Sie kannten unsere Vornamen, es war wie ein privater Krieg zwischen ihnen und uns, den wir verweigerten, denn wir wollen sozialen Krieg und nicht nur Krieg zwischen ihnen und uns, den wir ohnehin verlieren würden. Und wir wollen gewinnen. Also haben wir diese Demo organisiert, um ihnen zu zeigen, dass wir nicht alleine sind. Keine 10 oder 15 verrückten AnarchistInnen, die ihre Sachen verteilen. Wir können 100 Leute zusammenbekommen, wenn wir wollen. Und außerdem wollten wir den Menschen in Belleville zeigen, dass wir nicht einfach klein beigeben, wenn wir Repression erfahren. Und dass wir stolz auf das sind, was wir sind. Und wir haben es ihnen gezeigt. Von Januar bis März haben wir viel über die Polizei gesprochen und die Gefängnisse, denn dies war der Hauptpunkt davon und das war unserer Meinung nach sehr erfolgreich. Dies waren die letzten Themen. Sehr klassisch.
Das ist wirklich klassisch.
Endlich ist die WM vorbei und bevor wir uns in unserer nächsten Sendung an einer Analyse versuchen, gibt es heute erstmal einen Text, den wir hier in gekürzter Version vorstellen wollen.
Sleepless Nights and Starry Skies. Bei der Weltmeisterschaft geht es nicht um Fußball. Wenn ein Land an der Reihe ist, dieses Event auszurichten, passiert das? Weil Fußball heute die gleiche Funktion erfüllt, wie es das Spektakel der Gladiatoren im antiken Rom tat. Und weil es eine einmalige Gelegenheit für den jeweiligen Staat ist, seine wirtschaftliche Entwicklung und seinen politischen Einfluss rasant auszudehnen. Obwohl die WM monströse Kosten verursacht, wird die Investition ziemlich sicher viele Früchte tragen. Brasilien, das weltweit als eine der Hauptwirtschaftsmächte gilt, baut darauf, durch das Ausrichten der WM und der Olympischen Spiele seinen Rang innerhalb des Machtgefüges noch zu verbessern.
Die WM ist ein Projekt der Herrschaft, um soziale Spannungen im Zaun zu halten und dem Spektakel zu huldigen. Für Staatsbehörden und wirtschaftliche Interessen ist es eine Gelegenheit, die Voraussetzung für die Erschließung neuer Märkte, die Auslöschung bestimmter Arten von Widerstand und eine sprunghafte Ausdehnung der Besetzung des Landes und der kapitalistischen Ausbeutung zu schaffen. Die WM ist die moderne heilige Messe von Staat und Kapital, in der sich die Arroganz der Herrschaft durch das Schauspiel rund um die Stadien, die grölenden Massen, Bildschirme, Live-Übertragung und Nationalstolz zeigt.
Der Zuschlag für die Ausrichtung der WM 2014 an der brasilianischen Staat war gleichbedeutend mit einer unmittelbaren systematischen Verschärfung der Verwaltung des sozialen Friedens. Neue Polizeieinheiten sind nach dem Vorbild der niederträchtigen Befriedungsoperationen die seit 2008 in Dutzenden widerständigen Vierteln und Favelas von Rio de Janeiro ausgeführt werden, geschaffen worden. Der Staat hat die Viertel unter dem Deckmantel des Krieges gegen den Drogenhandel wieder unter militärische Kontrolle gebracht. Nach offiziellen Zahlen wurden allein im Zeitraum von 4 Jahren mehr als 5.500 Menschen in Rio de Janeiro von der Polizei ermordet. In Vierteln, in denen Jagd auf DrogenhändlerInnen Ringe gemacht wurde, geben nun die Paramilitärs den Ton an.
Aber offensichtlich hat die WM nicht nur die uniformierte Seite. Für mehr als 3.500 Millionen Dollar wurden Stadien an strategischen Punkten der Städte gebaut. Favelas wurden geräumt und dem Erdboden gleichgemacht, um neue Mittelklasseviertel, Shoppingcenter, Luxushotels und Strandanlagen zu bauen. Die Transportachsen und die Autobahnen wurden saniert und abgesichert. Flughäfen, Häfen und Elektrizitätsnetze wurden gebaut oder erneuert. In Rio de Janeiro würden 250.000 Menschen aus ihren Häusern vertrieben, um Platz für Bauprojekte zu schaffen, die im Zusammenhang mit der WM 2014 und den Olympischen Spielen 2016 stehen. Die brasilianische Justiz hat ihre Absichten bezüglich ihrer Pläne für all die Stadien, von denen die meisten nur wenige Spiele beherbergen werden, nicht verheimlicht. Es sind bereits Studien in Gange, die untersuchen, wie die neuen Stadien in Gefängnisse umgebaut werden könnten.
Die WM ist somit ein Akt der sozialen Säuberung. Der Staat und das Kapital entledigen sich der unerwünschten, den Teilen der Bevölkerung, die für den Warenfluss überflüssig geworden sind und nur noch zu Unruheherden werden können. Dennoch wäre es ein Fehler, diesen Vorgang als Ausnahme anzusehen, den die Demokratien durch die WM legitimieren. Er ist nichts anderes als eine Neustrukturierung und Intensivierung von sozialer Kontrolle und Ausbeutung. WM oder Krise, Krieg oder Wiederaufbau, Naturkatastrophen oder Notfälle. Die Herrschenden lassen uns wie das Fähnchen im Wind in Notfallsituationen wählen, die faktisch der Kern von kapitalistischem und staatlichem Fortschritt sind.
Aber die neue Ordnung der Dinge ist nicht nur dieser Schrecken. Die neue Ordnung der Dinge ist auch, wie Brasilien im Juni 2013 für fast einen Monat in Flammen stand. Was als Protest gegen eine Preiserhöhung für Bustickets begann, wurde zu einer großflächigen, unkontrollierbaren Revolte gegen die Herrschaft. Seit diesem Monat gab es immer mehr Konflikte rund um die Räumung, Widerstand gegen Sparpläne, Proteste gegen Morde durch die Polizei und sogar antipatriotische Unruhen wie am Feiertag des 7. September, welche ausarteten unter Kontrolle altbewährter politischer Befriedungsstrategien entging. Über die letzten Monate wurde in Brasilien eine soziale Vorstellungskraft geschaffen, die die Straßen wieder entzünden könnte.
Lasst uns einen Blick auf die Revolten und die Möglichkeiten, die sie eröffnen, werfen. Während der Revolte im Juni 2013 in Brasilien riefen die RebellInnen: Nach Griechenland, nach der Türkei ist jetzt Brasilien an der Reihe. Die Revolten der letzten Jahre haben den Weg für kurze Brüche geebnet. Die Zusammenarbeit der Staaten auf Ebenen der Repression wurden natürlich in einem halsbrecherischen Tempo verstärkt. Aber das sollte uns weder überraschen noch erschrecken. Angesichts wachsender sozialer Instabilität und der Verflechtung von Wirtschaft und Staatssystemen kann Mensch sich die Auswirkungen ausmalen, die etwas, das in einem Ort passiert, auf einen anderen Ort haben kann. Und diese Bewegung findet in der Vorstellungskraft diesen besonders fruchtbaren Boden für Rebellion schon statt. Es ist an der Zeit, diese Fantasie in die Projekte unseres Kampfes einzubringen und die daraus erwachsenen Möglichkeiten zu nutzen.
Es gibt keine Wissenschaft des Aufstands. Viele jüngere Beispiele, von den Ausschreitungen in London 2011 bis zu den Unruhen in der arabischen Welt, zeigen uns die Unberechenbarkeit des Aufstands. Der Anlass kann sogar ziemlich trivial sein. Jedoch sollte uns diese Unberechenbarkeit nicht dazu verleiten, auf den nächsten irgendwo auf der Welt zu warten. Vielmehr bestätigt sie die Notwendigkeit permanenter Konfliktualität, einer Vorbereitung auf der Ebene von Ideen und Taten. Das ist der einzige Weg, um in solchen Momenten nicht unvorbereitet dazustehen. Um etwas dazu beizutragen, die Revolten in eine radikale und emanzipatorische Richtung voranzutreiben, damit sie die fundamentalen Strukturen der modernen Herrschaft und deren Reproduktion, die Strukturen, die sich hinter den Bullenreihen und Bankfassaden befinden, zum Wanken bringen, spielt es fast keine Rolle, wo Mensch sich auf diesem Planeten befindet. Die Betonung der Unberechenbarkeit des Aufstands heißt nicht, dass er vom Himmel fällt. Mensch könnte durchaus sagen, dass es Spannungen gibt, die auf ein Ansteigen der Gelegenheiten für Revolten hindeuten. Aber es gibt keine Gewissheit, dass aus diesen Gelegenheiten Realitäten werden. Im Gegenteil könnte es Situationen oder Konflikte geben, die nicht einmal den kleinsten Funken des Ausbruchs einer Rebellion versprühen und sich trotzdem entzünden.
Man sollte sich auch bemühen, von aufständischen Erfahrungen zu lernen, sowohl in der Analyse als auch in der Praxis. Die Zeit der Herrschaft bewegt sich schneller und schneller und lässt die Erinnerung an Revolten verblassen. Aufstände sind nicht die soziale Revolution und sollten nicht als Schritt in einer linearen Entwicklung hin zur sozialen Revolution gesehen werden. Sie sind vielmehr vorübergehende Momente des Bruchs, in denen Zeit und Raum dem Zugriff der Macht entrissen werden. Es ist genau der Aufstand, der den Würgegriff der Kontrolle und der Repression bricht, in einer Welt, in der Massenvernichtung und organisierte Morde zur täglichen Routine von Staat und Kapital werden. Es ist genau der Aufstand, der den Raum schaffen kann, in dem Ablehnung und Revolte in klarere und durchsetzungsfähigere Ideen übertragen werden können.
Aufstand ist notwendig, um den Weg zur individuellen und sozialen Befreiung zu öffnen, und es sind die Vitamine der Utopie, die ungeträumte Horizonte herausfordern, um aus dem sozialen Gefängnis auszubrechen. Es ist der Zusammenfluss von aufständischer Praxis und Ideen von Freiheit, aus dem eine gegenwärtige, revolutionäre Perspektive entstehen kann.
Nur wenn wir den Realismus hinter uns lassen, der einen neuen Farbanstrich in unseren Zellen, längere Ausgänge, mehr Aktivität und so weiter fordert, können wir wieder zu träumen beginnen, unseren Wünschen Worte verleihen, diese wesentlichen Worte, mit denen eine revolutionäre Perspektive ausgedrückt und kommuniziert werden kann. Die Welt vermittelt eine Vorstellung darüber, was getan werden kann. Wir dagegen müssen tun, was nicht getan werden kann.
Wir haben für euch eine Gefährtin aus Griechenland getroffen und uns mit ihr über das neue Gesetz zur Verschärfung der Bedingungen in den griechischen Knästen und die Kämpfe der Gefangenen und ihrer FreundInnen unterhalten. Auch wenn das von ihr erwähnte Gesetz am 8. Juli 2014 vom griechischen Parlament beschlossen wurde, geht der Widerstand weiter. Der Hungerstreik der griechischen Gefangenen ist derzeit ausgesetzt, um neue Kraft zu sammeln. In Deutschland und in der Schweiz werden einige Gefangene einen Soli-Hungerstreik vom 18. bis zum 20. Juli machen.
Es freut mich, dass es die Möglichkeit gibt, dieses Interview mit einer Gefährtin aus Griechenland vom Tameo Solidaritätsfonds zu führen. Hallo erstmal, vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Interview nimmst und ja, schön, dass du hier bist. Das Interview wird sich um die aktuellen Verschärfungen im griechischen Knastsystem und die sich dagegen entwickelnden Initiativen von Gefangenen und ihren Mitstreiterinnen drehen. Kannst du vielleicht erst einmal für unsere Hörerinnen, die nicht so im Knastthema drinstecken, kurz etwas zur allgemeinen Situation in den griechischen Knästen erzählen?
Okay, ja. Also erstmals hallo zu allen. Die Situation in griechischen Gefängnissen kann man als eher schlecht beschreiben. Es gibt viele verschiedene Typen von Knästen in Griechenland. Die sind so Gebäude, meistens in der Mitte von nirgendwo, also sehr entfernt von Zivilisation sozusagen, außer Korydallos-Gefängnis, wo das in Athen ist. Aber überall sind die Umstände schlecht. Das heißt, dass meistens haben die Gefangenen oft kein Essen, oft haben sie keine Heizung, auch im Winter. Es gibt aber auch Probleme mit Wasser. Ein anderes Problem ist die Überbevölkerung in den Knästen. Das heißt, das ist es oft das Phänomen, dass in einer Zelle für 3 Menschen zum Beispiel mehr als 15 Menschen eingesetzt worden sind. Ein anderes Problem sind immer die Regelungen mit den Wärtern. Die Regelungen in den Knästen macht immer der jeweilige Chef. Und natürlich, das ist manchmal unkontrollierbar sozusagen. Es gab oft Situationen, wo die Wächter die Gefangenen geprügelt haben oder so gedemütigt haben. Naja, noch also was über die Umstände zu sagen. Man, also das ist auch schwer für die kranke Gefangenen. Die einzigste Medikamente, die man im Gefängnis finden kann, sind nur Schmerztabletten und Antidepressiontabletten auch. Naja, so Antidepressiontabletten haben auch einen Zweck sozusagen, ja, damit die Gefangenen nicht, also damit die Gefangenen die Situation da ertragen vielleicht können, ja, und nicht sich selbst umbringen und so. Aber für die Schwerkranke, ja, erstens, Entschuldigung, es gibt keinen Arzt im Gefängnis, nirgendwo. Es gibt ein Krankenhaus im Kordalos-Gefängnis in Athen für die Gefangenen. Und das ist, da arbeiten nur zwei Ärzte, die aber über 100 Menschen behandeln müssen. Und diese Leute, die sind schwer krank, die leiden an Krebs, andere an AIDS, andere an Tuberkulose oder andere anstichende Krankheiten. Und die sind alle zusammen ohne Medikamente. Und das so für, 2 Monate vorher haben die schwerkranke Gefangenen in Kordalos Krankenhaus einen Hungerstreik auch geführt. Ja, also so schildert man das Bild in Gefängnissen. Und deswegen ist es oft, und war es auch früher oft, dass die Gefangenen Hungerstreik führen, damit sie diese Umstände ein bisschen humaner machen können, also damit sie ein bisschen besser im Gefängnis leben können, also, oder diese Umstände einfach zu zerstören. Also
ja, zu verbessern ein Stück weit, ja. Aber kannst du vielleicht, du hast gerade einen Hungerstreik von den Gefangenen von der Gefangenenstation erwähnt. Kannst du vielleicht sagen, was es da für Resonanzen da drauf gab? Gab es da Unterstützung von draußen oder hat sich da letztendlich was bewegt? Gab es eine Aufmerksamkeit für die Zustände, die du da eben geschildert hattest?
Ja, also zum Beispiel 2007 gab es eine große Mobilisierung in den Gefängnissen. So, es gab 13.000 Gefangenen an dem Punkt. Und 6.000 von denen haben Hungerstreik geführt. Es war so enormes sozusagen, dass so viele Leute alle ihre Konflikte so zur Seite geschoben haben, damit sie alle zusammen einen Hungerstreik führen können. Sie hatten viele Forderungen und natürlich ja berechtigt. Das Problem war aber, dass obwohl der ehemalige Minister gesagt hat, dass der wird manche von diesen Forderungen akzeptieren, akzeptieren. Nachdem war der Minister, hat sich der Minister geändert, so war jemand anderer zur Position da und natürlich hat all diese Forderungen nicht verwirklicht, sozusagen. Es war aber ein Punkt, wo viele Leute in der Gesellschaft erstmals so viele Sachen über die Umstände in den Gefängnissen erfahren haben. Ja. Und dabei gab es eine große Solidaritätswelle überall in Griechenland sozusagen. Das war erstmals so groß, also für wochenlang ja, waren die Leute auf der Straße oder vor den Gefängnissen, um Unterstützung zu leisten und Solidarität auch natürlich. Und das war auch erstmals, dass die Gefangenen mit den Menschen draußen so in guten Kontakt gekommen sind, sozusagen.
Du hattest jetzt eben ein Ereignis von 2007 geschildert. Kannst du vielleicht nochmal sagen, wie das bei dem aktuellen Fall in der Gefangenenstation war? Gab es da auch wieder eine Aufmerksamkeit von der Öffentlichkeit dafür?
Ja, zum Beispiel als dieser Hungerstreik von den kranken, schwerkranken Gefangenen geführt worden ist, dann gab es wieder natürlich so eine Solidaritätsaktionen sozusagen, ja. Und nicht nur, also diese Tatsache, also diese Sache wurde auch in den Medien gezeigt, natürlich aus einem humanen Spektrum, aber trotzdem, es wurde das Thema so veröffentlicht sozusagen. Ja. Und dann haben Leute dafür interessiert. Ja. Aber man muss auch erwähnen hier, dass an dieser Stelle, dass das Problem mit Krankenhaus ist noch nicht gelöst, sozusagen. Ja, also,
klar. Okay, dann würde ich jetzt vielleicht zu dem aktuellen neuen Gesetzentwurf kommen. Kannst du dazu nochmal was sagen? Wann ist der genau rausgekommen? Was sind die prägnantesten Punkte von dem Gesetzentwurf, der ja schon drastische Verschärfungen im griechischen Knastsystem mit sich bringen würde?
Erstmals sollte ich vielleicht erwähnen, dass es nicht das erste Mal ist, dass der Staat so einen Gesetzentwurf annehmen will. Sie versuchten, also Sie meine ich, die Regierung und der Staat, so 2002 nochmal so einen Gesetzentwurf einzurichten. Und weil sie damals, also 2002, die Mitglieder von 17. November, Stadt Guerilla-Gruppe, festgenommen haben. Es hat aber halb funktioniert, nämlich sie haben zwei Isolationszellen in Korydallos-Gefängnis in Athen gebaut, aber sie haben nicht all die Maßnahmen damals angenommen. Die Mitglieder von 17. November hatten dann Hungerstreik geführt und dann aber viele Leute draußen solidarische Aktionen und Demos gemacht haben. Und daher war dieses Plan sozusagen gestoppt oder verhindert.
Okay, kommen wir zu den Punkten, den prägnantesten deiner Meinung nach von dem aktuellen Gesetzentwurf aus Griechenland. Was soll da eingeführt werden?
Also seit Februar ist dieser Gesetzentwurf veröffentlicht. Und dann erwähne ich nur die wichtigsten Punkte sozusagen, ja. Drei Kategorien, also mit diesem Gesetzentwurf möchten sie drei Kategorien zur Klassifikation der Gefangenen einführen. Das heißt Kategorie A, B und C. Kategorie A, also zur Kategorie A gehören nur die leichte Haftstrafe sozusagen oder Gefangenen, die mit finanziellen Skandalen im Gefängnis eingesetzt worden sind. Und die werden auch, die haben so niedrige, ja, wie gesagt, Haftstrafe sozusagen, ja. Dann ist Kategorie B, also Leute, die für Straftaten ins Gefängnis gekommen sind. Und dann Kategorie C, Typ C. Zu dieser Kategorie gehören all die gefangenen Kämpferinnen und auch die kämpfende Gefangenen, das heißt all die undisziplinierte Einflusszeichen oder gefährliche Einflusszeichen Gefangenen. Und das heißt also all die Gefangenen, die als solche vom Justizministerium zugeordnet werden. Okay, also statt wir politische Gefangenen sagen wir immer Gefangenenkämpferinnen, weil halt all diese Leute während des Kampfs festgenommen wurden oder wegen politischen Aktionen so festgenommen wurden. Und klar sind viele Leute wegen bewaffneter Gruppe auch angeklagt. In griechischen Gefängnissen gibt es schon über 40 Menschen, die mit Antiterrorgesetz angeklagt worden sind, zum Beispiel, oder in U-Haft noch sitzen. So. Ja.
Kannst du vielleicht noch einzelne Sachen nennen, die sozusagen damit einhergehen, oder was das konkret dann in den Typen für Bedingungen für die Gefangenen bedeutet?
Genau, das war... Also den Typ C Gefangenen wird der Hafturlaub entfallen. Die Dauer des Ausgangs außer den Zellen wird noch begrenzt. Das heißt, dass sie vielleicht nur eine Stunde Hofgang haben werden und dann aber alleine mit keinen Kontakt mit anderen Gefangenen oder miteinander so. Die Dauer von Besuchszeit und telefonischer Kontakt mit Verwandten wird auch begrenzt. Es ist auch vorgesehen, dass diese Gefangenen ihre ganze Strafe verbüßen müssen ohne dass es Benefizmaßnahmen für ihre Verringerung gerechnet wird. Außerdem würden sie in diesem neuen Isolationsgefängnis mindestens für 10 Jahre gehalten. Und vielleicht, also nachdem, wird es nur die Möglichkeit geben, die Haftung alle 2 Jahre zu überprüfen oder erneuern. Diese Gefangenen verlieren auch das Arbeitsrecht. Ich muss das vielleicht ein bisschen erklären, was das heißt in Griechenland. Wenn die Gefangenen arbeiten, bekommen nämlich kein Geld, sondern sie bekommen eine Ermäßigung ihrer Haftstrafe. Das heißt, dass diese Gefangene, die mit Antiterrorgesetz im Gefängnis sitzen, werden keine solche Möglichkeit haben. Also, es ist auch vorgesehen, dass die Gefangenen, die mit langjährlicher Haftstrafe verurteilt worden sind, diese dann werden 20 Jahre lang in Isolationszellen bleiben und nachdem vielleicht wird es für sie die Möglichkeit geben, ihre Haftstrafe zu überprüfen. Ja. Das heißt dann eine lebenslange Haftstrafe eigentlich, ja, in Isolation. Dann gehe ich weiter mit den Punkten, ja, so, weil ich auch sehr wichtig finde, dass diese Typ C-Zellen werden nicht nur ein Domokos-Gefängnis, halt dieses Gefängnis ist schon Sicherheitsgefängnis eingeführt, sondern auch in anderen Knästen, damit die Gefangenen isoliert werden, also sofort und schnell, meine ich, ja. Ein anderer Punkt ist, dass die Polizei die Außensicherung der Gefängnisse übernimmt, unter anderem Kontrolle der Zellen oder Gefangenentransport. Es ist auch vorgesehen, dass die Oberkommissare der Polizei, die schon Rentner sind, die werden jetzt als Chefs in Gefängnissen arbeiten. Es ist noch vorgesehen, dass die Sondereinheiten die Zellen kontrollieren oder untersuchen können und auch ihre Waffen bedingungslos benutzen können. Also die brauchen auf keinen Befehl zu warten, ja, so, damit sie das benutzen können. Es ist auch vorgesehen, dass, und das ist total so absurd, also so sagen, eine Gesetzgebung und Belohnung des Spitzelns, da es sogar vorgesehen ist, eine günstige Strafbehandlung für Gefangene, die mit Informationen zu der Zerschlagung bewaffneter Gruppe beitragen. Und diese Informationen werden auch nicht bewiesen werden, also die werden zum Beispiel nicht sagen, wer das gesagt hat und was genau er gesagt hat. So, ja? Also einfach diese Informationen benutzen, damit sie dann Leute einsperren können. Ja,
ja, also ich denke, das ist in den meisten Knästen der Fall, dass es so läuft. Aber das, was du beschreibst, ist, dass es ja sozusagen gesetzlich so, genau, festgeschrieben wird, so eine Tätigkeit, was schon ganz schön krass ist. Vielleicht kannst du noch mal genauer darauf eingehen, wer dann letztendlich von den Verschärfungen betroffen ist. Weil ich glaube, es sind ja nicht nur sozusagen die Leute, die schon unter Antiterrorparagraphen angeklagt wurden, sondern kann natürlich auch andere Gefangene betreffen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau. Also dass die Gefangenen, die vor Haftstrafe schon im Knast sitzen, wenn sie zum Beispiel an Revolten in Gefängnissen teilnehmen oder wenn sie zum Beispiel auch mit den Wächtern einen Konflikt haben, dann werden sie als undiszipliniert zugeordnet, ja? Und dann werden sie sofort als Typ C Gefangenen beschrieben, ja? Das heißt, dass es natürlich ist es so geplant, dass die Leute, die schon mit Antiterrorgesetz in Gefängnis eingesetzt worden sind, also dann ihre Haftstrafe zu verschärfen sozusagen, aber ich finde mal, dass sie dann weiter nützen können, also zu anderen Gefangenen oder auch für Leute, die noch draußen sind und aber kämpfen möchten oder auf die Demos gehen oder keine Ahnung was für Aktionen machen, dass der Staat natürlich aber so Repression da üben möchte, ja, so.
Ja, ich finde auch, das hört sich so an, als hätte der Staat, wer im Zuge der ganzen Entwicklung in Griechenland das ein Schritt, um sozusagen der Situation Herr zu werden, drinnen wie draußen, die Maßnahmen zu verschärfen und ein klares Signal an die Leute, die sich gegen die Bedingungen wehren und zur Wehr setzen, dass wenn ihr was macht, Leute, dann seid ihr ganz schnell weg und zwar auf immer oder auf sehr lange Zeit und überlegt euch das gut. Oder auch drin an Gefangene, die sich dann vielleicht an Initiativen beteiligen und gegen die unhaltbaren Zustände in griechischen Knästen revoltieren, dass sie dann ganz schnell auch bei den Leuten sitzen, die sowieso schon als die ganz Bösen gelten und keine Aussicht mehr haben, da sich aus dem Knast jemals rauszukommen, wenn es richtig blöd läuft. Und es gibt ja seit einiger Zeit auch eine Initiative von Gefangenen, von Menschen draußen, die das Ganze unterstützen. Kannst du vielleicht mit deinen Worten schildern, wer sich daran beteiligt und von wem das Ganze initiiert wurde?
Also in den Gefängnissen gab es schon viele Reaktionen seit Februar, also seitdem der Gesetzentwurf veröffentlicht wurde. Das heißt, dass die Gefangenen einander mit Kontakten durch Telefon oder, also ein Netzwerk gibt es schon, ja, auch mit Menschen draußen von Solidaritätsbewegung oder von Rechtsanwälten und so. Sie haben oft alle so Essenverweigerung, also das heißt, dass sie kein Essen von den Wächtern bekommen möchten, oder sie haben auch abgelehnt, in die Zelle zu kommen oft, und auch also kleine Hungerstreik gemacht haben, und es gibt noch jetzt neu ein Netzwerk, das hat in Kordalos-Gefängnis angefangen, mit kämpfenden Gefangenen und gefangenen Kämpferinnen wieder. Aber dieses Netz hat Kontakte auch mit anderen Gefängnissen sozusagen, ja. Und es war immer so in Griechenland, dass die Gefangenen miteinander, obwohl sie in verschiedenen Knästen sind, sie haben immer so ein Netz durch Telefon oder durch, ja, Personen auch, und sie informieren sich einander über die aktuellen Themen und die unterstützen auch einander sozusagen. Es war deswegen auch so, 2007 haben so viele Leute einen Hungerstreik geführt, ja. Und dann draußen sofort gab es viele Versammlungen in vielen verschiedenen Städten, Versammlungen gegen diesen Gesetzentwurf, die natürlich mit dem Thema aktuell sich beschäftigt haben und Demos organisiert haben oder Kundgebung, Texte geschrieben, Texte verteilt oder übersetzt auch, und natürlich auch andere Aktionen organisiert haben.
Aber was für Menschen sind das in erster Linie? Sind das Menschen, die sich schon mit dem Thema Knast auseinandergesetzt haben hauptsächlich, oder wurden auch vielleicht andere Leute erreicht, die durch die Situation jetzt aufmerksam geworden sind auf das Thema?
Also meistens sind die Menschen, die in der anarchistischen Bewegung immer teilnehmen, die haben schon Erfahrung damit. Mittlerweile vielleicht kommen auch andere Menschen, aber das ist nicht so verbreitet in Griechenland zurzeit, mit dem Knast-Thema sich zu beschäftigen. Ja, so, das ist vielleicht nicht so wie früher, aber trotzdem oder hoffe ich, dass es noch mehr Leute daran beteiligen werden.
Was wird denn gefordert sozusagen von der Initiative, oder?
Ja, also nicht nur, weil am Endeffekt möchten wir die Gefängnisse abreißen sozusagen, ja, so, aber erster Punkt ist, dass dieser Gesetzentwurf keinen Schritt weiterkommt sozusagen, aber das ist die Forderungen von den Initiativen. Seit heute aber machen die Gefangenen überall in Griechenland so einen Hungerstreik. Sie haben damit angefangen und die haben natürlich Forderungen, wie zum Beispiel gegen diesen Gesetzentwurf, und nicht nur. Also sie haben Forderungen wie damals in 2007, dass sie zum Beispiel eine Ermäßigung für Haftstrafen bekommen sollten. Und hier also ein Parenthesis zu machen, Griechenland ist an erster Stelle, mindestens in Europa, mit so lang jährlichen Haftstrafen. Es ist oft, dass auch vor kleinen Straftaten Leute große Haftstrafen bekommen. Und ja, das ist auch ein Punkt von den Gefangenen. Ein anderes Punkt ist, dass es für alle Gefangenen Hafturlaub und auch, wie heißt das, muss ich, wenn man zum Beispiel 3/5 von seinem...
Haftverkürzung.
Ja, genau, also dass alle Gefangenen so ein Recht haben sollten und dann auch, dass sie, wenn sie dieses Verbust haben, dann sie dann endlich freigelassen werden. Es gibt noch Leute in Gefängnissen, die schon ihre Haftstrafe verbusst haben und noch da sind, weil die Behörde keine Freilassung ihnen gegeben hat.
Wie kann das begründet werden in Griechenland?
Dass sie entweder so undiszipliniert worden sind und vielleicht deswegen so länger da bleiben sollen, oder weil einfach die Behörden kein Interesse daran zeigen. Und es ist schwer, zum Beispiel mit Ausländern ist es schwer, weil sie manchmal auch keine Verwandten in Griechenland haben, ist es schwer herauszufinden, wer schon ihre Strafe verbusst hat und draußen sein sollte. Meine ich, wenn sie keine Bekannte haben oder ne, so, dann ist es auch für uns schwer, solche Fälle herauszufinden und da Hilfe leisten. Ja, so. Aber, ja.
Aber gibt es in Griechenland auch etwas Vergleichbares wie die Sicherungsverwahrung? Kennst du das?
Formell ist es nicht. Sie wollen das eigentlich mit diesem Gesetzentwurf einführen, sozusagen. Also nee, das ist noch nicht formell sowas. Also,
sondern eher so, wie du das eben beschrieben hattest.
Ja, also der Chef zum Beispiel oder der Staatsanwalt sagt, ja, aber diese Person ist noch gefährlich oder keine Ahnung was oder noch nicht fertig draußen zu kommen, keine Ahnung.
Oder wir haben keine Papiere, wie bei
Migranten. Ja, genau, also das ist unformell passiert, aber unformell. Ne, so.
Okay. Kommen wir nochmal zu dem Hungerstreik zurück. Mhm. Weißt du, wie der rein technisch aussehen soll?
Also das hat letzte Woche haben schon die Gefangenen angefangen, diese Essenablehnung.
Ja.
Oder Essenverweigerung. Manche haben schon Hungerstreik angefangen, aber von heute ab machen alle einen Hungerstreik. Sie haben das ist nicht zeitbegrenzt, also sie haben nicht gesagt, wir führen diesen Hungerstreik eine Woche lang und dann machen wir Ende. Sie sagen, wie ich das gelesen habe heute Morgen, dass sie bis am Ende diesen Hungerstreik führen werden.
Zum Ende heißt bis zum Tod oder zum Ende von dem Gesetzentwurf.
Ja, also bis der Gesetzentwurf
vom Tisch ist.
Ja.
Mhm.
Also, das, ja.
Ja, das ist ziemlich drastisch. Aber das heißt, ein Hungerstreik, das heißt, sie werden nichts essen, aber sie trinken
Wasser.
Zumindest.
Ja,
zum,
ja.
Ja, ich denke, bis dahin haben wir ein relativ gutes Bild von der Situation wiedergegeben. Wir wünschen den Beteiligten dieses Kampfes drin wie draußen viel Kraft und Mut für die kommende Auseinandersetzung und hoffen, dass auch hier möglichst viele Menschen sich weiter über die Geschehnisse in den griechischen Knästen auf dem Laufenden halten und natürlich nach ihren Möglichkeiten auch die Initiative der Gefangenen unterstützen werden. Möchtest du zu dem Ganzen noch was hinzufügen oder hast du dazu noch was, was dir unter den Nägeln brennt, was du gerne dazu loswerden möchtest aus deiner Sicht?
Naja, also ich würde so erstmals vielen Dank nochmal sagen und wir müssen, also dass der Kampf weitergeht und wie wir in Griechenland sagen, bis dass der letzte Knast abgerissen ist.
Unrast Verlag ist in diesen Tagen Work von unserem GefährtInnen von CrimeThink in deutscher Übersetzung erschienen. Der Untertitel Kapitalismus, Wirtschaft, Widerstand sagt schon ziemlich genau, worum es in den 350 Seiten geht. In Berlin gab es eine Vorablesung, die das anarchistische Radio Berlin aufgezeichnet hat. Zum Abschluss unserer Sendung ein kurzer Einblick aus diesem Mitschnitt.
Reformismus. Die ArbeiterInnenbewegung des frühen 20. Jahrhunderts wurde mit Arbeitsreformen und bürokratischen Gewerkschaften befriedet. Diejenigen, die auf Revolutionen beharrten, wurden durch antikommunistische Hexenjagden vereinzelt. Die Widerstandsbewegungen gegen Pinochets Diktatur in Chile halfen, ihn dazu zu zwingen, die Macht aufzugeben, aber nach dem Wandel zur Demokratie wurden die Abtrünnigen, die weiter gegen die von ihm aufgezwungene Wirtschaftspolitik kämpften, skrupellos von ihren ehemaligen GefährtInnen unterdrückt. Nachdem eine Fraktion der US-Tierrechtsbewegung dazu überging, veganen Konsum zu promoten, wurde die andere Ziel vieler Repressalien inklusive des Animal Enterprise Terrorism Act. Immer wenn Menschen einige Aspekte des kapitalistischen Systems erheblich herausfordern, wird eine Variante des immer gleichen Drehbuchs durchgespielt. Die VerteidigerInnen des Status Quo beschwichtigen einige ihrer GegnerInnen und schrecken dann vor nichts zurück, um diejenigen zu brechen, die keinen Kompromiss eingehen wollen. So wird die Opposition durch eine Mischung aus Verführung und Gewalt gespalten und die herrschende Ordnung unter Vereinnahmung der ehemaligen AbweichlerInnen wiederhergestellt, während der Rest unterdrückt wird. Angesichts dieser Wahl treffen die Vernünftigeren lieber eilig eine Vereinbarung, als zu riskieren, die ganze Stärke der Repression zu spüren zu bekommen. Absurderweise wird diese Option hauptsächlich dadurch vernünftig, weil so viele sie wählen. Entscheidet sich erst eine kritische Masse dafür, eine Waffenruhe auszuhandeln, beeilen sich alle außer den Hartnäckigsten, sich gleich Ratten, die ein sinkendes Schiff verlassen, anzuschließen.
Das war die zweite Sendung von Frequenz A. Danke fürs Zuhören.
Wir wünschen euch einen schönen Sommer und hören uns danach wieder mit einem Update aus Griechenland,
einem Interview aus Brasilien und vielen anderen interessanten Themen.
Tschüss.
Tschüss.